Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei Superlevel. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast ist der Tim, der ist zum ersten Mal dabei. Applaus, hallo Tim.
Ja, hi, guten Morgen.
Du bist ein fleißiger Zuhörer, du kommentierst auch ganz häufig und du kamst mit einer guten Idee zu mir. Du hast nämlich gesagt, lass uns doch über die Amnesia Fortnite Spiele reden. Du hast die nämlich alle gespielt und du hast dir sogar Notizen gemacht, du Streber.
Ja, ich habe das ein bisschen verfolgt, aber vielleicht kann ich noch erstmal noch was zu
genau,
mir sagen.
Genau, ich wollte sagen, aber jetzt stell dich doch erstmal vor,
genau. Ja, genau, also ja, ich bin der Tim Rozenski, schreibe für GamesGeneration.de, habe davor auch einen eigenen Blog geschrieben, betreibe ich auch immer so ein bisschen weiter, aber dadurch, dass ich jetzt die meisten Blogartikel auf GamesGeneration veröffentliche, halt nicht mehr so viel, haben dort auch einen Cast gestartet, bin auch öfter mal in der Gamer-WG zu Gast. Ja, also rundum immer mal sehr aktiv dabei, was Gaming-Geschehen so betrifft, und bin auch der Indie-Branche sehr zugeneigt, wo sich das Amnesia Fortnite jetzt zugetragen hat.
Genau, dann lassen wir doch Tim Schäfer himself erstmal in einem lustigen Video erklären, warum das Ding Amnesia Fortnite ist, und dann steigen wir einfach ein in deine Vorstellung. Moment.
Well, you know, it's this thing that a lot of our ideas come from these days. Costume Quest and Stacking and the Iron Brigade, Once Upon a Monster, Middle Manager of Justice, they all came from Amnesia Fortnite.
But how does it work?
Well, it's amnesia because we forget what we're working on. And it's Fortnite, because we do it for 2 weeks.
And what happens?
Also Amnesia Fortnite, weil sie für 2 Wochen vergessen, was sie tun und was sie sonst machen. Die Rede ist natürlich von Double Fine Studios, der guten Indie-Bude, die so wunderbare Titel wie Monster Quest, Stacking oder eben auch neulich, wir hatten es hier im Podcast, der Middle Manager of Justice hervorgebracht haben. Und man hat es gerade schon gehört, viele dieser Titel sind auch während dieser Amnesia Fortnite entstanden. Das Konzept ist nämlich super spannend, und zwar ist es so eine Art Game Jam im hauseigenen Studio, richtig?
Ja, das machen sie wohl schon länger. Also was ich rausfinden konnte, war, dass das während entstanden ist, während sie an Brutal Legend gearbeitet haben. Da haben sie dann zwischenzeitlich, irgendwie gab es Probleme mit dem Publisher, irgendwie ist der eine Publisher abgesprungen und sie haben einen neuen gesucht, und um nicht irgendwie untätig rumzusitzen, hat Tim Schäfer dann zu seinen Leuten gesagt, ja komm, wir teilen uns jetzt in 4 Teams auf und arbeiten an Prototypen, und daraus ist dann halt, ja, wie du schon sagst, Costume Quest, Stacking, auch dieses Sesamstraßenspiel, was auch ganz nett ist, ist auch daraus entstanden, das Iron Brigade, beziehungsweise Trenched hieß es, glaube ich, zuerst. Die sind alle daraus entstanden, und was ich dann noch rausfinden konnte, also laut Wikipedia, man darf sich natürlich immer die Frage stellen, wie zuverlässig Wikipedia jetzt natürlich ist, ist das irgendwie Tim Schäfer als Idee gekommen, als er an einen Regisseur gedacht hat, der Wong Kar-wai, ein asiatischer Regisseur. Ich kenne ihn nicht, also müsste man den Micha vielleicht fragen, der ist als Filmfachmann vielleicht eher bewandert. Der hat den Film Ashes of Time gedreht, irgendwie währenddem er diesen Film gedreht hat, hat er irgendwie mit seinem Team eine Reise gemacht und dort auch verschiedene Sachen gedreht, und daraus sind dann halt später auch Filme entstanden, und ja, das hat sich der Tim Schäfer dann quasi abgeguckt und hat dann halt die erste Amnesia Fortnite gemacht, dann später nochmal eine zweite, und bei der dritten haben sie sich jetzt dazu entschieden, das Ganze quasi öffentlich zu machen.
Genau, und eben nicht nur intern und dann mal gucken, was draus wird. Also intern war das natürlich schon so wie so eine Competition, welches Team hat die coolste Idee, welches Team kriegt den coolsten Prototypen hin. Und dieses Jahr habe ich dann gedacht, so, hä, was ist denn jetzt los? Auf einmal machen sie es publik, gab Videostreams und Ankündigungen vorher. Wir haben ja gerade das Video ein bisschen eingespielt, da war sogar diese Veronica aus dem Sony-Umfeld da, und Haben da extra Videos für produziert und haben die Teams untereinander so richtig anbetteln lassen, also Battle von Kampf, wer denn jetzt wohl das coolste Spiel hat und alles jetzt mit User-Beteiligung. Mhm. Was eine coole Idee ist. Also nochmal diese an sich schon gute Idee nochmal weiter vorangetrieben.
Ja, der Tim Schäfer hat letztens irgendwo in einem Interview gesagt, dass er durch diese ganze Kickstarter-Geschichte, wo sie ja auch sehr mit den Usern zusammengearbeitet haben und auch halt das Geld per Crowdfunding hereingeholt haben, dass er dadurch sehr offen geworden ist und irgendwie gar nicht mehr sich davor scheut, quasi solche Interna zu verdecken, sondern sich denkt, okay, ich kann das den Leuten durchaus zeigen, natürlich bei weitem nicht alles, ich meine, die werden da jetzt nicht sämtliche Codezeilen oder sowas online stellen, das würde ich doch stark bezweifeln, aber klar, dass man halt einfach irgendwie ein bisschen offener arbeitet und vielleicht auch mehr als diese Making-ofs oder so, ich meine, die gibt es auch von großen Titeln, aber vielleicht dann doch ein bisschen mehr auch die Leute dahinter ein bisschen vorstellt, und ich war ganz erstaunt, wie viele Mitarbeiter es da jetzt gibt.
Oh ja, also ich glaube, Tim Schäfer hat wirklich ein Händchen dafür, den Puls der Zeit da ganz gut einzufangen und zu erkennen, beflügelt durch die Kickstarter-Erfolgswelle. Und sie haben es diesmal mit Humble Bundle verknüpft, also so wie ich das verstanden habe, du hast es jetzt ja auch dir genauer angeschaut, gab es 23 Ideen aus dem Team heraus, also jeder durfte was quasi so ein kleines Skript vorstellen, was er denn machen würde, wenn er die Zeit dafür bekommt, und nicht alle davon wurden dann überhaupt gewählt, um in dieser Amnesia Fortnite programmiert zu werden als Prototyp, richtig?
Ja, also anfangs konnte man für mehrere abstimmen und letztendlich sollten die vier ja zu Prototypen verwandelt werden, die halt die meisten Stimmen bekommen haben. Es wurden dann letztendlich sogar fünf, weil Tim Schäfer halt gesagt hat, okay, wir haben genug Leute, um fünf zu machen. Dabei waren ein paar Ideen dabei, die ich ganz gut fand. Also beispielsweise das Bragging and Fighting, was quasi ein Spiel ist, wo man eine Gruppe von Säufern mehr oder weniger spielt, die in einer Kneipe beziehungsweise in einer Taverne, wahrscheinlich auch eher Mittelalter-Setting, erzählen von ihren großen Abenteuern und dann Karten ziehen und anhand dieser Karten dann beispielsweise erzählen, dass sie gegen Drachen gekämpft haben, und dann sollte das Ganze quasi in so einen Rollenspielkampf überwechseln und dann aber auch immer wieder so ein bisschen zu dieser Flunker-Geschichten-Situation, was ich eigentlich ganz reizvoll fand. Das ist es aber leider nicht geworden. Dann The Flock. Das sollte quasi so ein bisschen ein soziales Experiment sein, wie man sich in einem Vogelschwarm zurechtfindet.
Mhm. Das fand ich auch einen interessanten Ansatz, ja. Mhm. Also man muss sich jetzt so vorstellen, die ganzen Mitarbeiter, ich glaube fast jeder hatte irgendwie eine Idee vorgeschlagen, so aneinander geschnitten in dem Video. Jeder hat irgendwie mit ein oder zwei Sätzen erklärt, welche Spielidee er machen würde, wenn er denn gewählt werden würde. Also so ein bisschen wie in der Politik. sind dann wirklich auch genügend gewählt worden? Lass uns doch am besten gleich, bevor wir jetzt alles sagen, was sonst noch interessant war, man kann sich das ja gerne nochmal angucken, diese Bewerbungsvideos. Es gab ja nicht nur dann die Spiele, da kommen wir jetzt gleich dazu, welche dann wirklich als Prototyp realisiert wurden. Die hatte man dann alle bekommen als spielbare Version, oder? Mit dem Humble Bundle, wenn man es gekauft hat. Als Bonus obendrauf, was fand ich auch irgendwie ganz reizvoll, wenn man wirklich Fans der Spiele ist. Man hat zum Beispiel einen Stacking-Prototypen oder sowas gesehen aus der letzten Amnesia Fortnite. Fand ich dann auch interessant. Wer sich also ein bisschen für Spieleentwicklung interessiert und die fertigen Spiele kennt, wie eben Costume Quest, Stacking und so weiter, konnte dann da sehr schön mitverfolgen, wie wird aus einem 2-Wochen-Prototyp dann so ein fertiges Spiel. Also kann man sich ja dann eben auch zusammenreimen. Ah, okay, also in dem Zustand ist es nach 2 Wochen, und was ist dann wirklich noch der Feinschliff? Sehr interessanter Aspekt, finde ich, wenn man da sich für die Entwicklung interessiert.
Ja, es gibt auf jeden Fall mal so ein bisschen tiefere Einblicke in die Branche, die man sonst vielleicht gar nicht so hat. Also für jemanden, der auch daran interessiert ist, ist das auf jeden Fall so ein toller Experimentierkasten jetzt quasi gewesen, das zu verfolgen. Ja, ich denke, dann können wir, glaube ich, zu den letztendlich realisierten Prototypen übergehen. Wie gesagt, ich fand es schade, dass manche nicht umgesetzt wurden, aber
ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr nochmal eine Chance.
Genau, also dass die Ideen nach wie vor bestehen und dass man die vielleicht dann Ja, die Ideen sind ja jetzt nicht aus der Welt. Also ich denke, dass da manche durchaus noch vielleicht im Hintergrund irgendwo bestehen bleiben. Aber ich denke, also auch die, für die ich, ge also ich habe für alle fünf, die es letztendlich geworden sind, habe ich auch gestimmt.
Siehst du, du bist schuld. Du bist schuld, dass The Flock nicht umgesetzt wurde.
Nee, ich hatte ja für The Flock auch gestimmt,
Na
also.
gut. Also, Hack and Slash ist ein Spiel, erinnert ein bisschen an Legend of Zelda. Aber wo unterscheidet sich's? Oder warum hat's gewonnen, deiner Meinung nach? Warum wurde es umgesetzt?
Ja, weil man ist unterwegs mit einem Laptop, beziehungsweise er bekommt am Anfang halt dieses typische It's dangerous to go alone, here, take this. Und dann bekommt man halt irgendwie einen Laptop und ich glaube ein USB-Kabel oder irgendwie so ein Kabel mit so einem Port halt. Und man kann damit die Spielwelt hacken.
Also Hack and Slash im Sinne von Hacken, also Computer
Genau.
hacken und dann eben nicht Hack mit der Hacke oder mit der Axt.
Nee, nee, also nicht so wie God of War oder was weiß ich. Oder, ja, was gibt's da als
Klingt,
Ninja Gaiden,
wie ist es
sondern.
geworden? Es klingt jetzt eher nach einem haha lustig Wortspiel, aber wird es auch wirklich so spielerisch umgesetzt, dass man damit was anfangen kann?
Es wurde sogar richtig gut umgesetzt. Also anfangs, man ist zunächst. Ist so ein bisschen, fand ich schon fast Spielzeitstreckung, ist unterwegs, muss dann erstmal in ja, das Schloss des Königs, findet dort ein Genie, dem muss man irgendwas geben. Also ich glaube, ein Buch bekommt man am Anfang, das muss man dem geben. Und dann sagt er aber, ja, du musst mir aber noch ein anderes Buch suchen. Dann sucht man sich durch die ganze Bibliothek, was ein bisschen lang dauert, was ich auch. Ja, fast schon spielzeitstreckend fand, obwohl ich der Meinung bin, dass das für den Prototypen gar nicht notwendig gewesen wäre. Aber dann bekommt man die Fähigkeit halt mit diesem USB-Kabel oder was auch immer das darstellen soll, die Gegner zu hacken. Und dann sieht man halt die ganzen Attribute, die haben, Bewegung, Gesundheit, was weiß ich. Da kann man halt die Gesundheit auf Null stellen, dann sterben die. Oder man kann ihren Bewegungsradius auf Null stellen, dann bewegen sie sich halt nicht mehr. Was weiß ich, oder die Sichtweite. Und dann ist man später auch in einem Raum voller Octoroks, also diese Gegner, die man ja aus Zelda kennt, die Feuer schießen oder, ja, also hier schießen sie halt Feuer und dann muss man halt auch gucken, wie macht man das? Da muss man vielleicht die Feuerbälle größer stellen und dann noch einstellen, dass sie auch Friendly Fire halt machen, damit sie andere noch töten, dass man sich so halt da den Weg durchbahnt. Aber ich bin leider da nie weitergekommen, weil das echt schon relativ schnell ziemlich komplex und ziemlich schwer wird.
Wie groß sind denn diese Prototypen geworden? Also es klingt jetzt so, als hätte man da richtig was zu tun. Für mich klingt es, wenn man irgendwie von der Idee von null anfängt, mit Grafik, Programmierung, dass da 2 Wochen, eigentlich eher nur für so eine kleine, ja, also kurzes Demo quasi langen würden, um mal kurz einen Eindruck zu kriegen, so Proof of Concept, oder sind das jetzt richtige Spiele geworden? Welchen Umfang haben diese Spielchen bekommen?
Also ja, ich würde schon sagen, es hat so den Umfang einer Demo, aber dafür sind die doch teilweise relativ komplex geworden, muss ich schon sagen. Also auch dieses Hack and Slash, aber auch die anderen sind eigentlich alle relativ komplex geworden. Hätte ich so auch nicht erwartet, also dass die sich schon so ausgereift anfühlen, sage ich mal. Also gut, ich hatte jetzt auch ein paar Bugs in dem Hack and Slash geschenkt, passiert bei großen Spielen auch.
Klar.
Aber ich fand eigentlich alle, dass die alle relativ, ja, doch erstaunlich weit fortgeschritten waren.
Aber sind schon reduziert. Also man darf sich das jetzt nicht so ausgearbeitet vorstellen, sondern ist dann schon sehr gescribbelte Grafik und irgendwie noch nicht so richtig also es hat nicht diesen Double Fine-Stil, wie man ihn kennt, so geschliffen, sondern halt so ein bisschen baukastenmäßig, oder? Ich habe es jetzt nicht gesehen, die einzelnen Spiele, aber es ist jetzt nicht so zu Ende, wie man sich das vorstellen mag jetzt vielleicht.
Nee, also bei dem Hack and Slash, da läuft auch im Hintergrund eine Musik, wo man halt schon deutlich merkt, dass das eine Platzhaltermusik ist. Die ist okay, aber es ist doch mehr Fahrstuhlmusik als richtiger Score. Also das auch und auch die Figuren. Ich meine, das ist halt, wie gesagt, das ist 1:1 quasi Zelda mit ein bisschen ja, so zeichnerischer Grafik.
Ah, ich habe jetzt hier gerade ein Video gefunden. Es sieht schon besser aus, als man eigentlich denkt, nach 2 Wochen, muss man schon sagen, ja. Gut, nächste Idee.
Ja, die nächste Idee war Space Base DF9. Das ist ein Simulationsspiel im Weltall. Also ich habe dieses FTL Faster Than Light, was irgendwie momentan alle spielen. Ich habe es bisher leider noch nicht gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit ein bisschen vergleichbar ist. Also man ist quasi Leiter einer Raumstation, muss diese erweitern, muss seinen Leuten ja, Berufe zuweisen, muss dann auch gucken, dass verschiedene Areale auch für diese Berufe zur Verfügung sind. Also wenn man dann einem sagt, ja, du bist jetzt der Gastwirt quasi, stellt aber kein Pub zur Verfügung, steht ja halt nur dumm rum oder was weiß ich, sagt zwei Leuten so, ihr seid jetzt Ärzte, hat aber keinen Sanitätsbereich, dann ist halt ein bisschen ungünstig.
Okay, also so eher so ein bisschen in die Manager-Richtung. Witzig. Also auch sehr unterschiedlich dann von den Spielen. Aber eben hat so von oben die Optik, sieht so ein bisschen aus wie ein Brettspiel. Genau.
Ja, es ist halt so kachelbasiert und ja, quasi so ein Baufeature wie bei Sims oder was weiß ich, dass man halt mit Kacheln das halt anlegt und dann weiterbaut, Türen einsetzt.
Wie, also jetzt bevor wir jetzt die einzelnen Spiele alle so im Detail, kann man sich ja auch in Ruhe alle angucken. Wie ist es denn so abgelaufen? Also hatte man dann jeden Tag irgendwie eine neue Version bekommen oder war denn dann, nachdem die 2 Wochen rum waren, hat man alle auf einmal bekommen? Also was ich gesehen habe, ist, dass es jeden Tag so Entwicklervideos gab quasi, oder? So kleine Status-Updates, auch diese Two-Player-Studios, die diese Dokumentation über das Double Fine Adventure machen, haben auch täglich Videos produziert. Also da hatte man, glaube ich, auch einfach von der Verfolgung sehr viel Spaß. Kriegt man die alle noch, wenn man jetzt irgendwie jetzt verpasst hat? Also kriegt man dann, wenn man jetzt zahlt, trotzdem noch alle Versionen?
Das ist eine gute Frage. Also ich meine schon.
Ich
Also
denke auch,
man
ja.
konnte sich die dann später auch immer runterladen, wenn man die beispielsweise mal verpasst hatte. Also
Aber es war jetzt nicht so, dass man täglich
müsste
irgendwie eine neue
eigentlich
Version
gehen.
bekommen hat oder wie hatte man dann Zugriff zu den Spielen? War das dann erst ganz am Ende oder gab es zwischendurch dann schon Status-Updates und so weiter?
Nee, die gab es erst ganz am Ende. Also man hatte halt, wie gesagt, diese Videos von den ja, Two-Player-Productions, die jetzt auch diesen großartigen Minecraft-Film gemacht haben, den ich auch sehr empfehlen kann. Ja, ich bin kein Backer von dem Double Fine Adventure, deshalb kannte ich die vorher halt noch nicht so, kannte ich jetzt erst durch das ja, Two-Player, durch das Minecraft quasi, durch den Film. Aber war auch, die haben das eigentlich gut gemacht. Ich fand das auch immer lustig, dass sie sich quasi dann auch so ein bisschen gegenseitig gefilmt haben und dann auch mal das Mikro im Bild hing oder so.
Ja,
Das,
es
also
hat wirklich
das.
so diesen Doku-Stil, ja.
Ja, genau. Es hat schon nicht, also nicht, dass das Mikro zufällig im Bild hing, sondern dass das durchaus absichtlich war, dass man auch deren Arbeitsweise quasi zu sehen bekommt.
Gut, welches von diesen 5 Spielen glaubst du denn oder ist jetzt so dein Favorit, wo du sagen würdest, ja, das könnte durchaus sowas werden wie Costume Quest oder dass da ein kommerzieller Titel draus wird? Oder haben die das dann auch für sich nochmal, gab es da nochmal so ein Schlussfazit oder wie lief das dann ab?
Nö, die waren dann in den letzten paar Videos waren die eigentlich alle nur glücklich, dass sie es geschafft hatten, diese Prototypen ja fertig zu bekommen und jetzt endlich mal wieder normale Tagesabläufe quasi zu haben. Also sie haben da auch immer gearbeitet bis nachts und wirklich ja, Amnesia, also Schlaflosigkeit, beziehungsweise ja, auch der Gedächtnisverlust kam da, glaube ich, wirklich dann zustande.
Also dieses exzessive Zelebrieren auch, dieses Late-Night-Shift und lang aufbleiben im Team. Also Tim Schäfer hat ja schon auch gesagt, diese Amnesia Fortnite ist vor allem auch was Double Fine zusammenschweißen soll, weil nichts hält so zusammen, als wenn du in so einem Team dein eigenes Projekt irgendwie durchziehst und dann eben auch immer wieder guckst, was machen die anderen. Und in unterschiedlichen Konstellationen dann auch mal zusammen bist, mit Leuten zusammenarbeitest, mit denen du vielleicht nie zusammenarbeitest, also auch aus Arbeitgebersicht eine durchaus sinnvolle Investition, da ein paar Pizzakartons abends mehr zu bestellen, wenn die Mitarbeiter so motiviert sind, an solchen Projekten zu arbeiten. Ist schon eine coole Sache, auf jeden Fall.
Ja,
Aber welches von denen ist denn jetzt dein Projekt, wo du sagen würdest, ja, das hat durchaus Potenzial, da ist mehr als nur 2 Wochen Gag dahinter?
Also was mich am meisten beeindruckt hat, war das Autonomous. wo ich vor allen Dingen die Optik einfach richtig, richtig mag. Autonomous ist ein, ja, retrofuturistisches Sandbox-Roboterspiel, habe ich das jetzt einfach mal übersetzt von der Wikipedia-Beschreibung. Also man wacht auf, hat dann, also steuert das Ganze aus Ego-Sicht, hat halt zwei Arme, da haben sie auch in den Videos gesagt, das sind quasi die Arme aus diesem Sesamstraßenspiel, die sie quasi rasiert haben und irgendwelche Power Gloves angezogen. Und da wacht man auf einem, ja, intergalaktischen Schrottplatz auf und baut sich dort Roboter zusammen aus Teilen, die man findet und programmiert hat auch diese Roboter, beispielsweise, dass sie sich bewegen oder dass sie Energiequellen suchen oder dass sie alles angreifen, was sich bewegt oder dass sie weglaufen, wenn sich etwas bewegt. Also auch da eine relativ hohe Komplexität.
Und so richtig aus
Und
der 3D-Optik, oder? Also richtig
ja.
Ego-Shooter-Perspektive. Ja, also sieht wirklich beeindruckend fertig aus. So, im Vergleich zu diesem kleinen Zelda-Spielchen ist es eine ordentliche Engine. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Double Fine so eine 3D-Engine irgendwie zaubert. Haben Sie da
Ja, man.
irgendwie was dazu gesagt? Also ist das was Fertiges oder wie kam das, dass die auf einmal so eine Engine da haben?
Boah, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also, wie gesagt, die Hände und die Perspektive ist, wie gesagt, wirklich wohl aus diesem Sesamstraßenspiel entliehen. Und sie haben sich dann halt an, ja, retrofuturistischen Sachen orientiert, also an den ganzen, was weiß ich, halt ganz viele 70er, 80er Filme. Also man kommt sich da ja wirklich vor, als würde man in einem 80er Jahre Virtual Reality Film rumlaufen mit diesen ganzen Blau- und Rosatönen und bunte Farben und solche Grids, quasi, also solche Netzgrafiken und alles.
Das hat so ein bisschen so eine Tron-Optik, ja.
Ja, total. Total.
Ja, und diese Hände machen es echt aus. Also klar, wenn die aus der Sesamstraße sind, dann Hut ab. Da haben sie echt die Assets perfekt eingesetzt, ja. Sieht aus wie ein fertiges Indie-Spiel. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das was ist, was weiterentwickelt werden könnte oder was auch funktionieren könnte für die Zielgruppe so als Download. Ja, auch
Ja.
diese Störeffekte sind total cool, finde ich.
Ja, stimmt. Also sie haben dazu auch inzwischen schon 5 Videos auf dem YouTube-Channel. Also ich glaube, das ist schon was, wo sie glauben, dass das tatsächlich das meiste Potenzial hat. Auch wenn Hack'n'Slash die meisten Stimmen bekommen hat, ist das vielleicht das, was dann nachher am ehesten ziehen könnte.
Kann man sich gut vorstellen, ja. Genau. Gab es noch was Interessantes?
Es gab dann noch The White Birch. Das ist ein von ICO inspirierter Plattformer. Leider hatten sie da schon während der Entwicklungsvideos gesagt, dass die Steuerung mit Maus und Tastatur wohl eher nicht so gut ist. Das hat sich leider bewahrheitet. Ich hab leider kein Pad für den, beziehungsweise ich habe nur ein USB-Pad für die 360 und habe jetzt irgendwie keinen Adapter. Musste es deshalb halt mit ja, WASD und mit der Maus spielen und das war leider ein bisschen sehr frickelig, die Figur da richtig hinzustellen, dass sie dann an Seilen entlang springt und allem. Das hat mich ein bisschen gestört, weil ich das eigentlich auch eines der interessantesten, ja, eine der interessantesten Ideen fand. Das hätte ich gern ein bisschen weitergespielt, aber da bin ich relativ früh halt gescheitert, weil
Also
mir
was heißt
die.
ICO inspiriert? Also ich meine, kann natürlich viel heißen jetzt. Also basiert es nur aus Escort-Missionen oder meinen Sie damit die Stimmung? Also alles, was man jetzt so, was ich mir, ich kann mir jetzt wenig drunter vorstellen. Worin unterscheidet sich's von ICO oder in welche Richtung geht's, was anders ist als ICO?
Ja, also es hat keine Escort-Mission, man ist da alleine unterwegs als Mädchen, dass da in diesen Turm reingeht. Ich weiß auch noch nicht, warum es The White Birch heißt, wenn man in einem Turm unterwegs ist und da irgendwie keine weiße Birke irgendwo steht. Aber vielleicht hat Ihnen der Titel einfach so gut gefallen. Vielleicht würde sich das dann auch noch erklären, wenn das Spiel weiter gestaltet wird. Ja, es ist halt ein 3D-Plattformer, in dem man halt in diesem Turm halt hochgeht und diese. Also es erinnert von der Optik schon so ein bisschen an das, was man aus ICO kennt. Also ICO ist ja auch immer mit diesem Motiv von dem Giorgio de Chirico, heißt der, glaube ich, der italienische Maler, beworben worden. Mit dieser so ein bisschen abstrakten Optik. Und das findet sich halt auch da wieder in diesem Turm, in dem man hochklettert. Und diese ja, Plattformer-Passagen so ein bisschen aus der 3D-Optik.
Ja, also sieht fantastisch aus auch. Also sieht auch schon wieder, erinnert so ein bisschen an Alice auch.
Ja, stimmt.
Dieses, die Neuauflage. Also so ein bisschen märchenhaft und eben so gemalt, eben. Und man plattformt sich da so durch. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also wenn da steckt natürlich die meiste Arbeit dann wahrscheinlich im Leveldesign und der Stimmung erzeugen. Aber das als Prototyp ist auf jeden Fall was, wo ich als Studio-Head wie Tim Schäfer sagen würde, ja, wenn wir da jetzt irgendwie noch eine schöne Geschichte drum stricken und schöne Musik machen, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Also da muss ich jetzt echt sagen, das könnte so erscheinen mit entsprechenden Inhalten.
Ja, ich bin der Meinung, dass die alle fünf erscheinen könnten. Es ist halt die Frage, inwiefern.
Ja, du musst ja überlegen, was ist auch kommerziell realistisch. Also
Klar.
sowas wie Slash, allein von der Thematik mit so einem Wortspiel und dann irgendwie so ein uralt Zelda-Optik, hat jetzt kommerziell, glaube ich, wenig Erfolgschancen.
Weiß ich nicht. Also auf dem Indie-Markt auf jeden Fall. Also ich meine, das wird jetzt vielleicht kein großer. Also als XBLA-Download bzw. PSN-Download könnte das vielleicht schon funktionieren. Ich glaube, Space-Base DF9, das scheitert daran, dass es sehr komplex ist. Fast schon überkomplex.
Okay, und dann gibt es noch ein fünftes, wo du gesagt hast, die haben noch eins mehr zugestimmt, als sie eigentlich geplant hatten. Das war was?
Genau. Das war das Black Lake von dem Levi Riken. Ja, wie gesagt, das sollte erst nicht stattfinden, ist knapp gescheitert. Da dachte ich schon, als ich irgendwie gesehen habe, wie die Stimmverteilung ist. Also man bekam das auch angezeigt, oh, das würde ich ja eigentlich doch gern sehen. Ich meine, die anderen vier sind irgendwie auch cool, aber das wird mich halt schon reizen. Hat es dann aber doch geschafft, weil halt Tim Schäfer gesagt hat, okay, wir haben genug Leute, um fünf Teams zur Verfügung zu stellen. Und das ist ein märchenhaftes Erkundungsspiel. Also man ist die Tochter eines Jägers, soweit habe ich das jedenfalls verstanden. Es ist nicht so ganz einfach, weil die Erzählung auf Russisch stattfindet und der Text dann der Text, also der Untertitel ist zwar übersetzt, aber es bleibt alles ein bisschen obskur. Also man folgt diesem Vater und man folgt dann auch einem Fuchs in einen Wald. Und in diesem Wald sind dann halt auch sehr viele merkwürdige Gestalten unterwegs. Da sind ja also dann Fuchsmonster unterwegs, die halt wirklich aussehen, als wären sie aus The Thing abgehauen. Also wirklich mit solchen ganz, ganz widerlichen Tentakeln und ganz, ganz skurrilen Auswüchsen, die einen dann halt auch verfolgen. Man stirbt dann halt auch, man wird dann wieder respawned am Anfang. Aber die sind halt wirklich, also es erzeugt fast schon so eine Survival-Horror-Stimmung, weil man halt auch keine Waffen hat. Man hat einfach nur das Licht, also man kann das Licht auch ausmachen, dann kann die Figur ihre Jägersinne quasi entfalten und kann dann eher Spuren erkennen, indem sie halt dann die quasi riecht oder hört. Man muss dann auch verschiedene Spuren finden. Hier ist mal ein Ast abgebrochen, da war dies, da könnte der Vater gewesen sein. Da fand ich nur die Steuerung ein bisschen suboptimal. Also die Figur bewegt sich immer, wenn man also die linke Maustaste gedrückt hält. Dann bewegt die sich immer. Man kann es dann halt mit der Bewegung steuern, aber das fand ich irgendwie ein bisschen
Ja,
suboptimal.
es sieht auch nach einem Gamepad-Spiel aus, ehrlich gesagt. Aber auch wieder von der Grafik sehr beeindruckend schon für so ein kurzes 2-Wochen-Projekt. Scheint ein gutes Studio zu sein, was so die Engines und die Schnelligkeit angeht, mit denen sie Prototypen umsetzen können. Wenn das jetzt nicht schon so der Fall war, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob da irgendwie schon Vorarbeit geleistet wurde, weil vielleicht schon Leute irgendwie daran an der Idee schon gearbeitet haben und jetzt dieses Amnesia Fortnite nutzen, um diese Idee wirklich dann auch umzusetzen. Weil es wirkt einfach unreal, also es wirkt fast ein bisschen unglaubwürdig, wenn man dieses Spiel jetzt anschaut oder diesen Prototyp und denkt sich, das soll alles in 2 Wochen passiert sein. Oder die haben wirklich ordentlich Arbeit und Zeit da reingebuttert in den 2 Wochen. Könnte ich mir auch vorstellen. Also so geht uns so ein bisschen so Limbo zum Beispiel, so von der Länge von Limbo und da irgendwie erkunden im Wald rumlaufen mit diesen wunderbaren Lichteffekten. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja,
Ich
also wie
bin
gesagt,
gespannt.
ich kann mir die alle, also bis auf Space Base, das finde ich einfach ein bisschen überkomplex, kann ich mir die eigentlich alle relativ gut vorstellen. Also ich meine, Space Base funktioniert auch. Das ist, da bin ich jetzt wahrscheinlich eher nicht so die Zielgruppe. Da bin ich halt eher der Adventure.
Das muss eine andere Grafik aber haben. Ja, das hat sich zu sehr, glaube ich, auf die Technik konzentriert, auf die Mechanik. Ja, sehr cool. Also ich glaube, beim nächsten Amnesia Fortnite werde ich blind zuschlagen und auf jeden Fall Geld einwerfen, um das mitzuverfolgen. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, also man kann jetzt, glaube ich, nicht mehr irgendwie noch bezahlen. Das Humble Bundle typisch natürlich immer nur für einen gewissen Zeitraum offen. Man findet aber auf YouTube jede Menge Videos, wie Leute die Prototypen ausprobieren, natürlich auch offizielle Videos von Double Fine. Also Informationen darüber, wer sich dazu noch informieren möchte. Ich habe einige Videos dann auch im Blog dazu verlinkt. Dann hat man so einen gleichen einen Eindruck, vielleicht parallel zum Podcast, kann man sich ein bisschen die Bilder noch auf sich wirken lassen. Und ein spannendes Projekt. Also ich würde mir das wünschen, dass mehr Studios sowas machen.
Ja, das
so einen Einblick zu geben.
Ja, ja, wäre cool, wenn das ein bisschen Schule macht, auch bei anderen großen Entwicklerstudios, dass dann vielleicht auch mehr Spieleideen quasi gepitcht werden und dann auch zu Prototypen und womöglich sogar zu großen Spielen werden.
Genau, Valve soll mal eine Amnesia Fortnite zu Half-Life 3 machen.
Ja, das.
Alle Mitarbeiter dürfen eine Idee für Half-Life 3 machen und die können wir dann alle mitverfolgen.
Ja, es gab ja letztens so ein cooles Video, Gordon meets Chell. Also wenn das Spiel so wird wie das Video, wäre das schon cool.
Ich glaube, die sind selber eingeschüchtert, weil die alles, was die Fans machen, cooler ist, als was sie jetzt haben.
Ja, ist möglich.
Das, also an Kreativität scheint es Double Fine wohl wirklich nicht zu mangeln. Ich glaube, er hat dann echt eine ganz coole Truppe um sich gesammelt. Mhm. Und diese Amnesia Fortnite bringt dann auch solche Ideen zu Tage. Und ich bin gespannt, wenn wir uns nächstes Jahr unterhalten bei den nächsten Amnesia Fortnite, dann können wir zurückblickend sagen, siehste, wir haben doch gleich gesagt, dass Black Lake ein Xbox Live-Spiel des Jahres werden wird oder so. Naja, ich meine, bei Stacking und bei den anderen Titeln hat es ja auch geklappt, Costume Quest und so weiter. Und die sahen als Prototyp deutlich schlechter aus, als die jetzt dieses Jahr entstanden sind, muss ich mal sagen.
Mhm. Ja, ich denke, da haben sie jetzt inzwischen einfach gute Vorarbeit, dass sie halt gewisse Assets quasi schon zur Verfügung haben und die nutzen können. Ich denke, das hat sich da auch gezeigt, dass die Prototypen jetzt wirklich schon so recht fortgeschritten aussehen, dass man fast gar nicht glaubt, dass das nur Prototypen sind.
Und wer weiß, vielleicht kommt ja dann The Flock auch nochmal zum Tragen nächstes Jahr.
Ja,
finde ich als Experiment auf jeden Fall auch hochspannend mit diesen Vogelschwärmen und so.
Ja, könnte das nächste Journey werden.
Ja, unbedingt, ja. Oder sowas wie die Spiele da davor. Also diese Flower und
Flow, so in die Ecke.
Genau. Und wer weiß, vielleicht kriegt man ja durch die Schwarmintelligenz mit so einem Spiel sogar noch was raus. Also vielleicht kann man es ja sogar als Forschungsexperiment nutzen. Ne? Wenn jeder einen Vogel steuern würde und man könnte nicht kommunizieren, vielleicht würde man dann auch besser verstehen, warum so Vogelschwärme so sind, wie sie sind. Also das hätte ich durchaus spannend gefunden.
Ja, ging mir genauso, aber leider nein.
Na gut, dann müssen wir das halt machen. Machen wir eine Breakfast Fortnite. Gut, dann danke ich dir für deinen Besuch und für den Vorschlag. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, alles klar dann. Tschüss.